Bruder Heller sprach am 15. Oktober 1967 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Beziehung Gottes zum Weltall.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine große und herzliche Freude, heute Abend in eurer Mitte sein zu dürfen. Und ich erwarte mit euch einen wesenhaften, bleibenden Segen aus der Überfülle des unerschöpflichen, wunderbaren Gotteswortes. Ich möchte heute Abend ein Zeugnis geben, meine Geschwister, über ein Thema, das in der heutigen Zeit als Übertreibung gelten muss. Nämlich die Beziehung Gottes zu seinem Weltenall nach der Schrift. An einen fernen, fremden Gott, der vielleicht die Erde geschaffen hat und nun nicht mehr fähig ist, sie in Ordnung zu halten, da wollen viele noch glauben. Aber dass dieser Gott eine gewaltige und wunderbare Fülle von Beziehungen hat, zum ganzen Weltenall verschiedenster Art, die uns seine Größe und seine Macht und seine Liebe und seine Weisheit und seine Herrlichkeit aufleuchten lassen, davon will man heute nicht mehr viel wissen. Diese Botschaft wird verlacht und als Schwärmerei betrachtet, weil man Gottes Wort nicht ernst nimmt. Wir aber, die wir glauben an das Fundament, an die Grundlage, die gelegt ist und die nicht anders gelegt werden kann, welche ist Christus Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, gestorben, auferstanden, zum Himmel gefahren und wiederkommend. Wir, die wir ihn so kennen und so lieben, wir freuen uns, dass uns die Größe seiner Macht immer wunderbarer und gewaltiger wird. Und ich will, wie gesagt, in dieser Abendstunde versuchen, euch einen weiten Spannungsbogen von der Schöpfung bis zur Vollendung zu schlagen und zu zeigen, in wie vielen Beziehungen Gott zu seiner Schöpfung steht. Erstens, Gott ist der Schöpfer des All. Es gibt nichts, weder Gutes noch Böses, was Gott nicht geschaffen hat. Allerdings hat er das Böse nicht als Böses geschaffen. Das ist böse geworden durch eigene Willensentscheidung und den Betrug des Feindes und dem Vorherwissen Gottes, der das Böse hasst, der die Sünde ablehnt, aber sie benützt, dass eine umso größere Herrlichkeit aus dem Leid und der Not der Sünde für alle Geschöpfe geboren werden, weshalb die Kirchenväter von dem geheimnisvollen Segen der Sünde reden. Das ist ein gefährliches Wort. Ich weiß das. Und ich habe lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht, ehe ich diesen Terminus technicus, der aber schriftgemäß ist, vom Segen der Sünde zu benutzen, wagte. Aber wir werden uns verstehen im Laufe dessen, was ich heute Abend euch verkündigen darf. Wir sagten also erstens, Gott ist der Schöpfer des All. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Vers 1, drei Verse, im Anfang war das Wort. Gestattet mir, dass ich das auf Griechisch lese, das eine Wort. Im Anfang war der Logos. Im Anfang war der Logos. Und der Logos war bei Gott. War Gott zugeneigt. Sein ganzes Ich ihm zuströmend. Der Sohn zum Vater. Und der Logos war Gott. Ich verstehe, dass ein sogenannter nur wissenschaftlicher, philosophischer Mensch sagt, das ist Blödsinn. der Logos war bei Gott oder Gott zugeneigt und der Logos war Gott, ist rein denkmäßig Blödsinn. Das sagen die Leute, ganz offen. Professor, hoher Herr, und haben von ihrem Standpunkt aus völlig recht. Die göttlichen Wahrheiten, in denen wir leben, die Kraft und Freude unseres Lebens geworden sind, sind für die Welt eine Torheit, eine Schwärmerei, eine wissenschaftliche Unmöglichkeit. Damit müssen wir rechnen. Das hat angefangen, das wird immer schlimmer werden. Wir werden immer stärker als Narren und Toren um Christi willen betrachtet und freuen uns dieses wunderbaren Vorzuges und dieser hohen Würde, dass uns solches geschieht. Noch einmal, im Anfang war der Logos, wir könnten auch sagen der Sohn, wir können auch sagen der Christus und könnten auch sagen der Herr Jesus. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ward durch denselben. Und ohne ihn ist auch nicht eines, was geworden ist. Es gibt nichts im Weltenall, was Gott nicht durch seinen Sohn ins Dasein gerufen hat. Wer das glauben kann, was ich eben gelesen habe, und an diesem Granit beißen sich viele Gottesleugner die Zähne aus. Ich weiß von großen öffentlichen Versammlungen, von Bultmannianern und ihren Vertretern, die wurden gefragt, was sagen Sie zu Johannes 1, 1 bis 3? Und einer der bedeutendsten hat einem meiner Freunde geantwortet, der diese Frage stellte, ja, da bin ich überfragt. Darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Einer der bedeutendsten. Das war Dr. Zarend. Also noch einmal. Die Beziehung Gottes zu seinem Weltall ist die, dass der Vater durch den Sohn alles ins Dasein gerufen hat. Ich kenne all das Gerede vom Spiralnebel. Ich kenne all diese Kosmogonien. Habe ich auch studiert einmal vor 30, 40, 50 Jahren. Meine Lieben, lasst euch keinen Bären aufbinden. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Durch den Sohn, seinen Werkmeister oder seinen Liebling oder seinen Amen, wie es eigentlich im Urtext heißt, hat er alles ins Dasein gerufen. Der Volksmund, der macht sich über die Selbstentstehung der Erde durch Drehungen und so weiter und durch positive und negative Spannungen in den Ionen und so weiter darüber lustig, indem er sagt, der Mensch, der stammt vom Aff. Der Aff, der stammt vom Fisch. Der Fisch, der stammt vom Dreck. Der Dreck, der stammt von sich. So sagt der Volksmund bei uns in Rheinhessen. Ja, die Pelzer. So sagen die. Und machen sich damit lustig über die Behauptung, die Schöpfung, die wunderbare Schöpfung, die wunderbar ist, in ihren kleinsten Teilen bis hinein ins Atom, bis zu den riesigen Sternenwelten, bis zur Milchstraße und den gewaltigen Kurven und Bogen und Ellipsen und so weiter, die die Weltkörper ziehen. Alles ist vom Vater durch den Sohn geschaffen und genau berechnet bis auf den Bruchteil eines tausendstel Millimeters. Ich weiß, was ich sage. Meine Freunde, halten wir als erstes fest, Gott ist der Schöpfer aller Dinge, der durch den Sohn alles zu seiner Ehre und Verherrlichung und zur Glückseligkeit aller seiner Geschöpfe ins Dasein gerufen hat. Alles. Halten wir das fest. Ich könnte euch jetzt eine Überfülle von biblischen Beweisen bringen aus vielen Büchern der Schrift, die uns Gott als den Schöpfer durch den Sohn vor Augen stellen. Aber ich will euch noch viel größere und gewaltigere Dinge sagen und sage deshalb zweitens, was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Darüber will er früh und spät mit seiner Gnade walten. Das zweite ist, Gott ist der Träger des All. Er trägt alles durch das Rema seiner Dynamis oder durch das Wort, durch den Verheißungsausspruch seiner Kraft, seiner Dynamik und seiner Energie. Gott ist der Träger des All. Gott hat sich nicht zurückgezogen und ist beleidigt und schmollt, weil die Menschen so böse sind und ihn wie einen alten Opa behandeln, der sich nicht wehren kann. So ist das nicht. Das wäre eine Lästerung, was viele heute für möglich und wahr halten. Nein, Gott ist der Träger des All. Er trägt das All. Dabei hat das Wort, das da im Urtext steht, in dieser Stelle im Hebräerbrief und vielen anderen, das hat die Bedeutung von tragen mit brachialer, mit der Gewalt des Armes also, als auch tragen im Gemüt. Gott erträgt das All. Gott schweigt zu all den Lästerungen, die gegen ihn aufsteigen. Zu all der Gottesleugnung, die man jetzt von Kanzeln und Kathedern ausspricht. Gott schweigt und erträgt alles und ist still und wartet und hat Geduld. Und wenn Gott das alles ertragen kann, diese Entwicklung der Gottlosigkeit, diese Frechheit der Geschöpfe gegen den Schöpfer, wenn Gott es erträgt, Bruder und Schwester, dann solltest auch du und ich es ertragen und schweigen und warten können. Aber das Wort tragen hat nicht nur den Sinn von etwas wie Hand nehmen, aus dem Arm nehmen oder auf den Rücken, auf die Schulter nehmen oder von etwas erdulden und ertragen und schweigen und warten können und stille sein und an sich halten. Das sind die zwei Begriffsinhalte. Es heißt auch zu einem Ziel bringen. Ist jemand auf der Straße sehe mit einem schweren Paket oder einem schweren Koffer oder einem schweren Gegenstand, dann geht er nicht da spazieren eine Zeit lang und setzt ihn dann irgendwo ziellos und zwecklos ab, das gibt es nicht, sondern dann trägt er zu einem ganz bestimmten, zuvor verordneten Punkt, da trägt er ihn hin. Und so macht auch Gott mit dem Weltall, er trägt es an einen ganz bestimmten Ort, zu einem ganz bestimmten Zweck. Er bringt es zu einem Zielpunkt und das Ziel, wohin er das All trägt, dich und mich, und alles, was geschaffen ist, und auch den verlorensten Sünder, und auch das größte Elend, und den fürchterlichsten Spötter, das Ziel, zu dem er alles bringt, ist er selbst. Denn er hat alles geschaffen in sich hinein. Die kürzeste Weltallgeschichte, die es gibt, die lesen wir in Römer 11, Vers 36. Da heißt es, aus ihm heraus, aus Gott, ex heraus, aus ihm heraus und durch ihn oder für ihn oder von ihm bewegt, gelenkt, geleitet, bis ins Kleinste hinein und in ihn hinein ist das All. Aus ihm, für ihn, in ihn hinein ist das All. Vielleicht darf auch ich jetzt am Anfang fragen, in der letzten Reihe da hinten, versteht ihr alles? Oder soll ich lauter sprechen? Ja, ich denke, durch den guten Lautsprecher versteht ihr alle. Dankeschön. Wir haben ein Doppeltes gesehen. Gott ist durch seinen Sohn der Schöpfer des All. Auch du und ich und jedes Wesen und jeder Makrokosmos und jeder Mikrokosmos, das heißt, dass die Großwelten und die ganz kleinen Welten, die pulsieren in einem Atom, das ist eine Welt, die darin lebt, sind von Gott durch den Sohn seiner heiligen Prognosis und Prothesis, das heißt in seine Vorherwissen und seine Vorherbestimmen geschaffen worden. Und zweitens, Gott trägt das All so, wie es jetzt ist, mit all seiner Sünde und Schande, mit all seinem Elend und seiner Not, mit all seiner scheinbaren, totalen Sinnlosigkeit, mit seinem Jammer, der so viele Menschen hier umbringt. Gott trägt und erträgt es. Wie kann ein Gott, der die Liebe sein will, wie kann ein Gott, der allmächtig zu sein behauptet, wie kann der so viel Elend und Jammer dulden? Bin ich oft gefragt worden. Ich sagte, ja, ich will es Ihnen sagen. Aber ich muss Ihnen zuerst den Anfang zeichnen und dann das Ziel, und dann kann ich Ihnen erst den Weg und die Notwendigkeit des Weges zeigen. Denn auch Leid und Not und Tod, Freundschaft und Hass und Verzweiflung haben einen positiven Zweck, ein wunderbares Ziel. Denn aus allem Leid wird Herrlichkeit und aus aller Not und allem Jammer wird Schönheit und Würde und Glanz und Seligkeit geboren. Und zwar eine viel größere, als die schöpfungsmäßige war. Als Gott die Welten schuf, da haben alle, ja, ich jetzt beinahe auf Hebräisch gesagt, ich sage es auf Deutsch, alle Söhne Gottes gejauchzt und gejubelt. Alle. Alle. Und die Engelfürsten haben miteinander einen Lobgesang angestimmt. Alle. Als er die Welten schuf, war wunderbar. Das war ein Zustand des Glanzes und der Schönheit. Kaum auszusprechen. Aber wenn einmal die Welt durch Jahrtausende lange Finsternis und Grauen gegangen ist, wenn die Welten, die einmal miteinander jubelten, die Engel- und Geisterwelten, jetzt gegeneinander kämpfen, Satan gegen Michael, wie wir in der Schrift zum Beispiel lesen, und wenn es Lichtsengel gibt und Dämonen, gefallene Engel, die gegeneinander kämpfen und die Erde verderben und verzerren und belasten, so hat das einen positiven Zweck. Ihr werdet einmal staunen, meine Brüder und Schwestern, wie es sein wird, wenn wir in der Herrlichkeit ankommen, wenn an dem goldenen Ufer leuchtend der Tag erwacht, wie das sein wird, was aus diesem Jammer, aus diesem Misthaufen deines und meines Lebens geworden ist. Ich habe einen lieben, treuen Freund, ein hochbegabter Mensch, der, mit dem stehe ich in Seelsorge, mit dem ich im Kontakt. Manche kennen ihn, den Arthur Muhl. Und wenn wir was haben, was uns bewegt, eine Not, eine Anfechtung, mit der wir nicht fertig werden, da beichten wir einander unsere Nöte. Und dann knien wir nieder und segnen einander und sprechen uns aus und so weiter, seit vielen Jahren. Das ist etwas Wunderbares, empfehle ich euch alle. Sucht euch einen Menschen, dem ihr alles sagen könnt, vor dem ihr euch bis auf die Knochen blamieren könnt. Sucht euch einen solchen. Was ist das so gut? Was ist das so gut, wenn man einmal das Letzte, was uns zutiefst packt und quält und schändet, wenn man das einmal aussprechen darf. Also wir machen das so, wir beide. Und haben uns umso lieber und umso mehr Hochachtung voreinander. Eines Tages sagte ich zu ihm, Arthur, du und ich, wir sind doch bei Grunde besehen zwei elende, stinkende Misthaufen. Nach der Naturanlage, nach den Sündenmöglichkeiten, die in uns leben und wirken wollen, aber nicht wirken dürfen, weil Jesus Sieger ist. Aber von Natur aus sind wir zwei elende Misthaufen. Und dann lächelte er. Er hat so ein wunderbares Lächeln. Sagte, ja, das ist wahr. Aber bitte denke daran, wenn ein Misthaufen an dem Platz ist, wo er hingehört, nämlich unter der Erde, vermengt mit der dunklen, kalten, nassen, schmutzigen Erde, mit den Verwesungsstoffen, mit seinem Gestank, wenn der an seinem Ort ist, dann wachsen daraus die leuchtendsten Blumen und die köstlichsten Früchte, wie sie ohne den Misthaufen nicht gewachsen wären. Habt ihr mich verstanden? Vielleicht dämmert schon jetzt dem einen oder dem anderen etwas vom Segen der Sünde. So groß sind Gottes Gedanken. Die kann und soll und darf die Welt nicht verstehen. Aber die sollen und können und dürfen wir verstehen, die wir des Geistes Erstlinge haben, die wir zu dem Körper oder Leib des Christus gehören. Wir dürfen das verstehen und lernen Ja sagen zu allen Schmerzen und Leiden, zu allen Demütigungen, die unser Leben manchmal hereinbrechen. Ich war bis zu meinem 60. Lebensjahr nie krank. Niemals. Und ein Professor in Bad Nauheim, ein führender Mann, der Herzspezialist, der das Herz herausnehmen, operieren und wieder reinsetzen kann. Das können ja nur drei auf der Erde. Das ist einer davon. Und bei dem war ich 4 Stunden. Der hat mich dann selber zum Teil und zum Teil durch seine Mitarbeiter 4 Stunden untersuchen lassen, weil einer meiner Freunde das wünschte. Er sagte, Adolf, du schaffst zu viel. Lass dich mal untersuchen. Und da habe ich nach 4-stündiger Untersuchung dann vom Herrn Professor das Ergebnis bekommen. Der sagte, eine so unverschämte Gesundheit, wie Sie eine haben, habe ich noch selten getroffen. Da war ich 60 Jahre alt. Heute stehe ich im 73. Lebensjahr und habe aber meine Überarbeitung, die vielleicht zum Teil religiöser Größenwahn waren, zum Teil, ich habe mal 29 Jahre keinen Sonntag und keinen freien Tag gehabt. Brauche ich nicht. Die anderen sollen nur einen blauen Montag machen und freie Sonntage und Wochenende. Brauche ich nicht. Ich habe dann, war immer besetzt, immer belegt, habe viel gearbeitet. Und dann brach das auf einmal herein. Aber ich will davon jetzt nicht reden. Ich bin heute Abend glücklich und dankbar, dass ich wieder auf dem Wege bin, nicht nur völlig gesund zu werden, nach 4 schweren Unterleibsoperationen und nach einer Lähmung der rechten Augenmuskulatur, dass ich auf dem Weg bin, wieder ganz gesund zu werden, durch Gottes Gnade, und dass neue Freuden, neue Kräfte in mein Leben wieder eingezogen sind. Ja, gestattet dieses ganz persönliche Wort, ich wollte es nur als Erklärung geben, was unser lieber Hans Bröckel vorhin andeutete. Ich habe bis jetzt 2 Dinge gesagt. Gott, der Träger des, der Schöpfer des All. Gott im Sohn, der Träger des All. Drittens. Gott hat die Welt ausgesöhnt. Das ist mehr als versöhnt. Wenn 2 Streit haben, der A und der B, und der A sagt zum B, hör mal, wir haben jetzt jahrelang Streit, das sollte nicht so sein, wir sind Nachbarn, hier, wir wollen uns versöhnen, hier ist meine Hand, vergib mir, wo ich dir unrechten Wehe getan habe, vergib mir, ich strafe dir nichts mehr nach. Dann ist der A versöhnt, versöhnlicher Mensch. Und wenn der B sagt, nein, fällt mir gar nicht ein, dann ist der B ein unversöhnlicher Mensch. Der A ist in sich versöhnt, hasst er nicht mehr. Aber der B hat noch nicht in die ausgestreckte Hand eingeschlagen. Und so ist Gott versöhnt. Der hat seinen Sohn gegeben und ihn bestraft für die Sünde der ganzen Welt, auch für deine Sünden und für meine Sünden und für aller Sünden. Das hat Gott getan. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihre Ungerechtigkeiten nicht an und so weiter. Das ist Aussöhnung, wenn es von einer Seite ist. Versöhnung. Aber Aussöhnung ist dann erst, wenn auch der B zu dem A sagt, jawohl, du hast recht, hier ist meine Hand, ich schlage ein, wir wollen nun in Frieden leben und wollen wieder gute Nachbarn und Freunde sein, wie wir es früher waren. Jetzt sind die ausgesöhnt. Und so ist die Welt versöhnt und wird bestimmt einmal, weil Gott nicht lügen kann, ausgesöhnt. Das heißt, alle die jetzt noch Feinde sind oder Fremdlinge oder ihn nicht kennen, ihn nicht mögen, vor ihm fliehen, alle die werden einmal kommen. Das sagt die Schrift an hunderten von Stellen. Und das nennt die Schrift Aussöhnung. Das ist mehr als Versöhnung. Das kommt einmal. Und dann ist die Welt verklärt und hineingestellt in ein Licht, in einen Glanz, in eine Freude, in eine Seligkeit, wie sie bei der Schöpfung nicht war. Die Schöpfung war schon schön, aber die Vollendung wird unendlich schöner und herrlicher sein. Aufgrund nicht nur der Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist und dass Gott der Träger des Weltalls ist, sondern dass er auch der Aussöhner des Weltalls ist. Durch Christus ist das All ausgesöhnt. Die Brüder und Schwestern, die Griechisch können, die wissen, dass das so in der Schrift steht. Das ist das Dritte, was ich sagen will. Das sind schon 3 wunderbare Dinge. Schöpfer, Träger, Aussöhner. Es ist keiner hier, dessen Sünden nicht bezahlt sind. Aber wirksam wird das erst. Das heißt, du wirst frei von deinen Sünden. Und du kannst loben und danken alle Zeit für alles. Auch für Schmerzen ungeheurer Art. Und auch für ein schiefgestelltes Auge, das mit schrecklichen Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen verbunden ist. Dafür kannst du danken, loben und preisen, wenn du in dieser Aussöhnung stehst. Wenn du weißt, denen, die Gott lieben, wissen, wie viele Dinge zum Besten dienen. Alles. Ha, hier auch mein Dayan auch. Das auch? Der Dayan, der Kriegsminister von Israel, der hat ja auch so eins, so wie ich hier. Ja, muss das auch zum Besten dienen. Das glaube ich. Alle Dinge. Denn Gott weiß das viel besser, was wir brauchen an Freude und Leid. Du und ich, Gott weiß das viel besser. Meine Freunde, er ist der Aussöhner des Alls, Kolosser 1,20. Ich könnte euch jetzt natürlich zu jedem Punkt eine Fülle von Bibelstellen geben, aber ihr seid ja fleißige Bibelleser, nehme ich an, und habt das selbst schon gelesen und werdet es noch einmal lesen und dann wird es euch aufblühen und größer und köstlicher und herrlicher werden. Gut, viertens, jetzt kommt etwas, das ist euch vielleicht nicht so bekannt wie das, was ich bis jetzt sagte. Gott ist der Aufhaupter des All. Aber was werdet ihr sagen? Habe ich noch nie in meiner Bibel gelesen. Doch, doch. Das All in einem Haupt zusammenzufassen, steht in Epheser 1, Vers 9 und Vers 10. Christus, der Aufhaupter des All. Ich will versuchen, euch etwas von diesem unerhört großen Gottesprogramm lebendig zu machen. Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Er das Haupt und wir die Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Und das Erste, was Gott jetzt vorhat, das ist nicht Israel zu vollenden, das tausendjährige Reich aufzurichten, Babylon vorher zu zerstören und all die Dinge, die jetzt in rascher Reihenfolge kommen werden. In rascher Reihenfolge. Ich habe vor 20 Jahren ein Büchlein geschrieben. Da sprach ich in Schwenningen vor 800 Leuten über das Thema Israel und die Weltmächte. Und das wurde dann gedruckt. Vor 20 Jahren. Und nun, das sind davon etwa 10.000 gedruckt worden. Und nun, als Israel in 5 Tagen gegen eine 20-fache Überlegenheit an Feinden einen totalen Sieg davon trug, so total, wie ihn die Weltgeschichte kaum gesehen hat, von einem so kleinen David gegen einen so großen Goliath, dann wurden beim Paulus Verlag dieses Schriftchen in Massen bestellt. Da wurden sofort, ich weiß nicht wie viel Tausend gedruckt, 10.000 vielleicht, wurden sofort gedruckt und da sagten die Leute, ja, das hat ja der Bruder Heller alles vorhergesagt. Das ist ja ein Prophet. Nein, kein Prophet. Ich habe auch nichts vorhergesagt. Ich habe nur das gesagt, was in der Bibel steht. Und es ist genauso gekommen. So wunderbar, Brüder. Nun gebt Acht. Was ist nun der Aufhaupter? Ich habe da eine kleine Gegenwartsbemerkung dazwischen gemacht, damit wir das besser verstehen. Das nächste große Ereignis ist nicht der Bau des Tempels für uns und ist nicht der parallelgehende Aufbau Babylons. Im Tempel, da gehen die frommen Juden hin, Juda, und in Babylon, da gehen die reichen Weltjuden hin. Und das ist die Handelszentrale der ganzen Welt für alle Kaufleute. Dazu braucht man kein Prophet zu sein, das steht nämlich geschrieben. Da braucht man nur Offenbarung 17, 18 und 19 einmal langsam und gründlich zu lesen und zu glauben. Das ist die Handelszentrale der ganzen Welt. Und diese Handelszentrale der ganzen Welt, jeder Kaufmann der Erde, jeder, ist dort finanziell orientiert. Und diese Babylon, das wird zerstört werden. Der Gaian hat 5 Tage gebraucht, um die Feinde, die 20-fach überlegten Feinde Israels zu besiegen. Was meint ihr, wie lange Gott braucht, um Babylon zu zerstören, diese Welt und Teufels und Dämonen und Hurenstadt? Die voll ist von Luxuswaren der Sünden. Die werden alle aufgezählt, diese Luxuswaren. Die 2 letzten Punkte, die heißen Menschenseelen und Menschenleiber, werden dort verhandelt, verkauft. Was meint ihr, wie lange Gott braucht, um diese Stadt Babylon zu zerstören? Weiß es jemand?
Ein Tag.
Ein Tag? Wer bietet weniger?
Eine Stunde.
In einer Stunde klagen alle Kaufleute der Erde und ringen die Hände und sehen den Rauch ihrer Qual aufsteigen. Eine Stunde hat Gott gebraucht, um diese Stadt, oder wird Gott brauchen, um diese Stadt zu zerstören. Glaubt ihr das? Haben wir nicht erlebt, dass in Deutschland Städte in einer halben Stunde zerstört waren? Denken wir etwa an Dresden und so weiter. Meine Heimatstadt wurde in Zeit von einer halben Stunde zu 94% zerstört. Die Altstadt Worms, 4000 Jahre alt. Hier heute länger. Könnt ihr nicht mit? Ihr habt zwar mehr Geld als Worms, aber wir haben eine reichere Geschichte in Worms. Ja. Nebenbei nur. Meine Freunde, Nun, wenn wir aufgehauptet sind, die Gläubigen, wir, du und ich, mit magnetischer Liebesgewalt zum wiederkommenden Herrn in den Wolken vereinigt mit dem Haupt, dann ist etwas entstanden, das heißt der Christus. Der Christus hat ein Haupt, das ist der Jesus. Und er hat Glieder oder einen Körper, und das sind wir. Und nun bilden wir der Christus. Der Jesus ist unser Haupt, und wir sein Körper, und wir bilden den Christus. Wir sind dann das Haupt jedes Fürstentum und jeder Gewalt. Das sind die himmlischen Gewalten, das sind die höllischen Gewalten, das sind die Lichtsengel, das sind die Dämonen. Die bekommen ein Haupt über sich. Das ist nicht mehr der Teufel, die Dämonen, sondern das sind wir. Der Christus ist das Haupt jeden Fürstentums und jeder Gewalt. Das steht im Kolosserbrief. Der Christus ist das Haupt jeden Fürstentums und jeder Gewalt. Das steht im Kolosserbrief. Lest mal nach. Und zuletzt wird das ganze All, das Weltall, dazu gehört alles, was ist. Die Weltkörper und die Pflanzen und Tiere und Menschen und die Gemeinde und Israel und die Nationen und die Finsternisengel und die Lichtsengel und die Toten, die Verdammten. Ich habe eben 7 Gruppen aufgezählt. Das All wird einmal emporgehauptet, hinaufgehauptet zu Gott. Aber ehe es zu Gott gehauptet und ihm einverleibt wird, wird es zum Sohne gehauptet. Und der Sohn selbst übergibt sich mit dem verklärten All seinem Gott und seinem Vater. Es kann nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt, bis er im neuen Leben die ausgesöhnte Welt dem, der sie ihm gegeben, vor das Angesicht gestellt. Und das ist dann die dritte und letzte gewaltige Aufhauptung. Es gibt im Ganzen 8, aber ich habe euch nur 3 genannt. Die Aufhauptung des All hinauf zum Vater, durch den Sohn. Das ist Gottes Programm. Fragt einmal einen Menschen auf der Straße. Der sagt, sowas habe ich noch nie gehört. Das ist ja ein unerhört kühner Gedanke. Keine Philosophie hat diesen Gedanken aufgebracht. Keine. Das kann nur Gott durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, denen lebendig machen, die ihr Leben ungeteilt in heiliger Ganzhingabe ihrem Herrn und Heiland geweiht haben und täglich neu weihen. Meine Freunde, darauf kommt's an. Darauf kommt's an. Wir haben also gesehen, der Schöpfer des All, der Träger des All, der Aussöhner des All und der Emporhaupter des All. Anakephalaiosas Taitabanda. Das heißt, der Emporhaupter des Weltalls. Heißt das wörtlich? Ich weiß genau nach dem Urtex. Aber ich will jetzt weitergehen. Und euch etwas sagen, das wird eurem Leben vielleicht ein ganz neues Wertbewusstsein vermitteln. Die meisten Menschen, auch die meisten Gläubigen, die leben unter fürchterlichen Minderwertigkeitskomplexen. Die sagen, ich bin so ein armer Dreck, so ein armer Misthaufen. Mein Leben ist verpfuscht, verfehlt und befleckt. Und wenn meine nächsten Menschen, die mich am meisten lieben, schätzen und ehren, wenn die wüssten, was in meinem Herzen für Scheuel und Gräuel sind, wie es da aussieht, was ich da für Tiere regen wollen, wenn die das wüssten, die würden mir ins Gesicht spucken und würden von mir davonlaufen. So denken die meisten. So habe ich auch gedacht. Ich denke nicht mehr so. Seit ich die Vollgültigkeit des Sieges Jesu Christi in seinem Tod und seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft im Glauben nach der Schrift zu erfassen anfange, ich sage nicht erfasst habe, obwohl es in wenigen Monaten 50 Jahre sind, dass ich dem Herrn gehöre und vom ersten Tage an ihm diene und gleich in den ersten Tagen Menschen für ihn gewinnen durfte. 50 Jahre sind das in wenigen Monaten. Und trotzdem sage ich, ich fange an, diese großen Dinge, die ich euch jetzt vor Augen stellen will, ich fange an, sie in einer göttlichen Klarheit, in einer Prägnanz, in einer Deutlichkeit zu sehen, dass mein Herz voll lockt und jauchzt, dass unser Leben nicht umsonst ist. Und wenn ich jetzt fragen wollte, wer von euch ist der elendeste und dreckigste und verlorenste Mensch? Ob gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle. Wer ist das? Der soll mal aufstehen. Halt, es braucht keiner aufzustehen. Einer steht ja schon. Einer steht ja schon. Der da. dann würde ich dem sagen, dein Leben ist kostbar vor Gott. Gott sehnt sich nach dir so sehr, dass er seinen Sohn in den furchtbarsten Schandtod der Qual am Kreuz gegeben hat, um deine Sünden, um meine Sünden, um aller Sünden zu sühnen. Gott sehnt sich nach uns. Gott verlangt nach uns. Gott ist erst dann restlos glücklich, wenn alle seine Geschöpfe glücklich sind. Und das sind sie nicht, die meisten sind unglücklich. Auch die meisten Frommen sind unglücklich, im tiefsten Grunde. Weil sie die ganze Hingabe an Jesus nicht vollzogen oder nicht immer wieder Tag und Nacht erneuert haben. Dein Glück, höre, nimm's mit, vergiss es nie, besteht in der ganzen Hingabe deiner Gedanken, deiner Gefühle, deiner geheimen Sehnsüchte an den lebendigen Gott, denn er ist Licht und er ist Liebe und bei ihm findest du all das in Fülle und in einem unaussprechlichen Reichtum. Ich habe manchmal darüber geweint vor Freude. Wie er auf dieser Welt weder durch Mammon, noch durch Sexus, noch durch Nikotin und Alkohol, noch durch Rauschgifte gewonnen werden kann. Die Gammler und die Beatles, die sind alle auf dem Weg, ich sage nicht, die sind alle in Rauschgiften drin, das sage ich nicht, aber sie sind alle auf dem Weg dazu und viele stecken schon drin und kommen nicht mehr heraus. Aus diesem furchtbaren Fluch der Rauschgifte. Bei der amerikanischen Armee gibt es ganze Kreise, die der Rauschgiftsucht frönen und irgendwelche Gifte nehmen, die sie dann in eine andere Welt versetzen und dann kommt Glückseligkeit über sie und dann machen sie die tollsten Sachen und davon kann kein Arzt der Welt sie befreien. Ich habe mich mit diesen Dingen beschäftigt und wenn ein Arzt hier ist, der wird mir das bestätigen oder ein Apotheker. Ja. Meine Freunde, ich sage jetzt eine Wahrheit, die wird euer Herz sehr froh machen. Gott ist der Erbe des All. Ihr werdet sagen, Gott ist der Erbe. Wir sind doch die Erben. Wir sind Erben Gottes und werden von ihm einmal alle möglichen schönen Dinge erben. Große Dinge, herrliche Dinge, Auferstehungsleib, Kronen und Thronen und wer weiß was für Dinge, die gar nicht auszusprechen sind, die aber in der Schrift genannt und aufgezählt sind. Nein, nein. Es ist nicht nur so, dass wir Erben Gottes sind, sondern Gott ist auch Erbe. Christus ist auch Erbe. Der wird uns erben. Wir sind sein Erbteil, heißt es im Epheserbrief. Der Herr Jesus bekommt für seinen Sieg auf Golgatha das Höchste und Schönste, was es überhaupt gibt, zunächst. Und das ist seine Gemeinde und das sind wir. Und so wird er uns bekommen und freut sich auf uns. Und der Vater freut sich bis sein Christus, das Haupt und die Glieder, der Herr Jesus und seine Leib, seine Körpergemeinde, ihr und ich, bis wir vor ihm stehen. Der Vater freut sich mit einer unaussprechlichen und verherrlichten Freude. Hast du vielleicht jetzt zum ersten Mal gehört, aber halte das mal fest. Das ist viel wichtiger, als wenn du hier eine prophetische Tafel hängen hast und bekommst aufgezählt, was jetzt kommt und dann kommt und dann und dann und dann und dann. So genau weiß das nämlich gar niemand. Gott hat nämlich einen Schleier drüber gelegt, über unsere freche Neugier. Ja. Wenn einer kommt und sagt, Gott hat mir geoffenbart, die Entrückung ist im Jahr 1969, dann werde ich dem sagen, eins weiß ich bestimmt, 1969 ist sie nicht, sie ist gleich schon 68 oder 70, aber 69 ist sie nicht, weil dir das ein Dämon geoffenbart hat, wenn dies geoffenbart ist. Ich könnte euch da allerhand Dinge erzählen, aber ich will das nicht tun. Ich will schön bei meinem Thema bleiben und sagen, er ist der Erbe des All. Er erbt uns und wir erben ihn. Und damit spreche ich eine Wahrheit aus, die undenkbar tief und schön ist. Nämlich, alles in der Bibel zwischen Gott und seinen sämtlichen Geschöpfen steht auf dem Boden, verläuft nach den Gesetzen der Rückbeziehung. Das heißt, Gott ist mein Licht, mein Heil und meine Freude. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, steht ja geschrieben, 27. Psalm. Jesus meine Freude. Ja. Er ist unsere Freude, seine Freude soll völlig in uns sein und so weiter. Aber, Und jetzt macht einmal nicht nur eure Ohren auf, sondern eure Herzen. Wir, du und ich, wir Misthaufen, habe ich vorhin gesagt. Wir sind seine Freude. Wir sind sein Heil. Wir sind seine Seligkeit. Wir sind seine Wonne. Was er für in uns ist, sind wir für ihn. Ihr werdet sagen, kann ich nicht glauben. Gott hat uns ja so viele irdische Beispiele gegeben. Ich nenne euch nur zwei. Also, da ist Vater und Mutter und ein neugeborenes Kind. Und das Kindlein, das wächst heran und lernt Mama und Papa sagen. Das heißt, das erste Wort, das die kleinen Kinder sagen, sprechen können, das heißt nicht Mama oder Papa, das heißt Auto, ja. Das erste Wort heißt Auto. Eine Reihe von Fällen kennengelernt. Ehe sie Vater oder Mutter oder Mami oder Papi oder Oma oder was sagen können, können sie Auto sagen. Ja, weil sie ein Spielzeug, ein Auto bekommen und ein Fenster rausgucken, sehen ein Auto. Das nur nebenbei. Welch eine Verarmung, welch eine Blödigkeit. Bleiben wir jetzt bei meinen Ausführungen. Ist das Kind die Freude seiner Eltern oder sind die Eltern die Freude des Kindes? Wenn zu so einem Neugeborenen von 6, 8, 10 Wochen ein fremder Mensch tritt und da fängt das Kind an zu weinen. Wenn es schwache Nerven hat, wenn es sehr gute Nerven hat und die Mutter hat in der Schwangerzeit nicht geraucht und kein Alkohol getrunken und ist nicht tanzen gegangen, sondern hat vernünftig gelebt, beziehungsweise 10 Jahre vor der Schwangerschaft, denn so lang, all das wirkt nach, was in den letzten Jahren, 10 Jahren vor der Schwangerschaft war, wirkt sich am Kind aus. Jede Sünde, jeder Blödsinn, jede Sünde in der Ernährung und in der Lebensgestaltung. Ich frage, ist das Kind ein Gegenstand der Freude für die Eltern oder sind die Eltern ein Gegenstand der Freude für das Kind? Was meint ihr? Richtig, beides, beides. Aber ich sage euch ein zweites Beispiel, das leuchtet euch noch mehr ein. Gott nennt einmal Israel sein Schatzvolk oder seinen Schatz, ein kostbarer Schatz, seine Kronjuwelen, seinen Augapfel, seinen Schatz. Da ist ein junger Mann, ein junges Mädchen, die haben sich lieb, haben sich verlobt. Und nun frage ich euch, ist das Mädchen der Schatz des Mannes oder ist der Mann der Schatz des Mädchens? Die Verlobten, wo sind sie? Sind welche da? Ja, ich hoffe doch. Ja. Wie ist es? Antwort? Beides. Beides. Und das ist das Verhältnis von Mann zu Frau. Ist nach Epheser 5 ein Vorbild für das Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde. Dieses Geheimnis ist groß, dass ein Mann alles verlässt und seinem Weib anhängt. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und umgekehrt, nicht nur das Verhältnis von Mann zu Weib, sondern auch das Verhältnis von Vater zu Kind. Gott ist der Vater der Geister. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Um nur mal 3 Vatertitel zu nennen. Er hat noch mehr Vatertitel. Hat der Herr Jesus auch einen Vatertitel? Der Herr Jesus hat nach Jesaja 6 auch einen Vatertitel. Er ist der Ab Olam, der Vater der Ewigkeit oder der Ewigkeiten. Abba heißt Vater. Und Olam ist das griechische Aion, Ewigkeit. Meine Lieben, Gott ist der Vater und liebt seine Kinder. Und die Kinder lieben die auch ihren Vater? Ja. Hier herrscht das Gesetz der Beziehung und der Rückbeziehung. Wir erben ihn und beerben ihn. Und er erbt uns und beerbt uns. Und wir bringen ihm das Höchste entgegen, was ihm kein Engelfürst entgegenbringen kann. Lob und Dank in tiefstem Leid. Das ist das Höchste und Herrlichste, was es gibt für Gott. Was ein Mensch ist, der im tiefsten Leid ist. Und er lobt und dankt allerzeit für alles. Und solches Lob nennt die Schrift Opfer des Lobes. Lasset uns ihm allezeit oder ununterbrochen oder stets Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen segnen. oder preisen oder segnen. Selber Wort. Meine Freunde, ihr seid da, um auch in eurem Leid, durch das ihr alle auf irgendeine Weise geht, der eine mehr und der andere weniger, in diesem Leid, Gott zu preisen, Gott zu segnen, Gott zu danken und Gott zu rühmen. Dazu sind wir auf der Welt. Das ist der Zweck und der Sinn unseres Lebens. Und wenn wir das tun, dann ist eine Freude bei Gott und eine Freude vor den Engeln im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der umsinnt, der nicht mehr flacht und murrt und schimpft und tragt Geld, sondern der lobt und dankt und anbetet für alles, alle Zeit. Das ist Sieg, das ist Freude, das ist der Quell der Kraft, das ist die höchste Ehre, die wir Gott erweisen können. Und das wird er am höchsten und herrlichsten lohnen, schon jetzt auf dieser Welt. Und erst recht, im Maßstab 1 zu unendlich in der Vollendung. Ich weiß, was ich sage, meine Freunde. Aber ich habe noch einen Punkt, ehe ich schließe. Gott ist nicht nur, die Zweckbestimmung ist nicht nur der Erbe des Alls, Schöpfer und Träger und Aussöhner. Er ist auch der Erneuerer und der Erfüller und der Unterordner des Weltenalls. Aber über diese drei Dinge kann ich jetzt nicht mehr reden. Ich will euch nicht zu lang beanspruchen. Ich sage aber noch einen Punkt, noch einen wunderbaren Punkt. Gott ist der Innewohnende, oder wird sein, der Innewohnende im All. Gott wird sein, alles in seiner ganzen Herrlichkeit und Kraft und Würde und Schönheit und Glanz und Güte und Liebe und Treue, wird er sein, alles in allen frommen Menschen. Ja, was meint ihr? Nein, er wird sein, alles in allen. Alles in allen. Und alle werden alles sein in Gott. Gott wird uns nichts vorenthalten. Wir werden das All ererben. Wir werden mit ihm alles ererben. Haben wir an wie vielen Stellen garantiert, in dem Wort, das nicht lügen und trügen kann. Er ist der Innewohnende. Meine Lieben, stellt euch vor, das ganze All kann doch nicht in uns wohnen, das ist unmöglich. Nein, das nicht. Aber wir können voll sein von den Dingen, die das All bilden. Stellt euch vor, da ist eine leere Flasche, unverkorkt, und die werfe ich ins Meer. So, und die Flasche ist schnell vollgegurgelt und geht unter. Wenn es verkorkt ist und ein Brief ist drin, dann schwimmt sie oben. Aber wenn sie leer ist, dann wird sie ganz voll Wasser. Und wenn sie ganz voll ist, dann sinkt sie unter. Ist nun das Wasser in der Flasche oder ist die Flasche im Wasser? Bitte? Die Flasche ist im Wasser, ja. Die ganze Flasche ist im Wasser. Aber das ganze Weltmeer ist nicht in der Flasche. Das ist unmöglich. Und so kann ein Einzelner, du oder ich, wir können nicht die ganze Herrlichkeit Gottes und Christi fassen, uns würde ja das Herz sprengen. In unserem Herzen. Aber in unserem Geiste können wir die ganze Herrlichkeit Gottes fassen. Im Glauben. Der Glaube ist die Siegesmacht, die alle Welt bezwingt. Und der Glaube fasst alles. Das steht geschrieben. Ich könnte euch dafür Worte geben, dass euch der Atem ausbleibt. Meine Freunde, ich will aber noch ein Bild bringen, das vielleicht noch besser ist als das vom Wasser und der Flasche. Da ist ein Schmied, der soll Hufeisen auflegen auf den Gaul. Also denken wir uns etwa 50 Jahre zurück. Heute gibt es ja keine Schmiede mehr, die Hufeisen machen. Das wird ja alles in großen Fabriken gemacht. Und Hufeisen braucht man ja keine, das hat ja jeder ein Auto. So. Für einen Gaul. Hufeisen für einen Gaul. Ja, also, da ist ein Schmied. Der will ein Hufeisen machen. Was macht er? Er nimmt ein Stück, eine Stange, so lang, Eisenstange, so dick, und wirft diese Eisenstange in die Esse, in die Glut. Und dann pumpt er da, nicht? Das habt ihr als Kinder vielleicht gesehen, und der Esse, den Blasebalg, und da lodert dann das Feuer auf, bis diese Stange glühend rot ist. Ist nun die Stange, die Eisenstange im Feuer, oder ist das Feuer in der Eisenstange? Was meint ihr? beides. Richtig, beides. Und dann kann er dieses mit zwei Zangen, mit zwei großen Zangen, kann er das biegen und dann auf seinen Amboss legen und daraus ein Hufeisen hämmern. Das Feuer im Eisen und das Eisen im Feuer. Und so wirst du einmal mit deiner ganzen Totalität, mit all deinen unerfüllten Sehnsüchten, mit deinem Hunger nach Glück und Freude, der auf Erden dir niemals gewährt wurde, der immer in den Dreck getreten wurde, wirst du einmal eine völlige Befriedung finden, denn vor dir liegt die ganze Herrlichkeit Gottes. Und da darfst du eingehen. Und darfst alles, was da ist, das darfst alles, was mein ist, ist auch dein, hat der Vater gesagt zum verlorenen Sohn. Und so darfst du das einmal alles genießen. Du wirst einmal eine solche Fülle von Freuden, von Herrlichkeit, von Macht, von Kraft, von Vollmacht, von Wundern erleben, wie du es nie für möglich gehalten hättest. Das Schönste steht uns noch bevor, dir und mir und allen. Und das zu wissen, ist wunderbar. Aber dieses tiefe Glück, oder ich will so fragen, wer war glücklicher? Der heimgekehrte verlorene Sohn, der am Gestank des Treibertrogs, der Säue, noch seine alten Lumpen anhatte, der heimgekehrte Sohn vom Treibertrog der Schweine, oder der Vater, der so lange gewartet hatte, wer war glücklicher? Wer war glücklicher? Der Vater war glücklicher, ja. So wie wenn ein Kind leidet, dann leidet die Mutter mehr als das Kind selbst. Der Vater war glücklicher. Und so wird das Glück Gottes, wenn er einmal alle seine Wesen und Welten zurückgeholt hat in sich hinein und alles in allen ist, das steht geschrieben, er wird sein, Gott wird sein, alles in allen. Und auch die, wieder in entbrannt waren, steht geschrieben, Jesaja 45, die werden kommen, werden sagen, in dir habe ich Gerechtigkeit und Stärke, sind also gerecht geworden und stark und froh geworden. Und so könnte ich euch jetzt, ich könnte euch, ja, wenn ich meine Notizen da hätte, 500 Bibelstellen nennen, aber da wird es 12 Uhr, ja, da schlaft er mir ein. Ja, das kann ich als alter Schulmeister nicht dulden, dass Leute, zu denen ich rede, dass sie einschlafen. Also noch einmal, Gott wird sein alles in allen. Er ist der Innewohnende. Und wir werden sein in Gott. In Gott! Mit all unseren Sehnsüchten, mit all unserem Liebesverlangen, mit all unserem Hunger nach Freuden und Wonnen, die dann gestillt werden, über alle Maßen gestillt werden, werden wir in Gott, im Licht, in dem ewigen Glanz, in der ewigen Doxa sein dürfen. Das ist Tatsache. Das kann euch kein Mensch nehmen und kein Mensch geben. Das kann die Welt leugnen, sagen, das ist Schwärmerei, nach dem Tod ist alles aus, das würde denn so passen. Nein, nach dem Tod ist nicht alles aus, nach dem Tod, da geht es erst los, das wahre Leben. Und deshalb, meine Freunde, gelobt sei Gott, dass er unser Schöpfer und Träger ist, unser Aussöhner, unser Aufhaupter, der Erbe, der Erneuerer, der Erfüller, der Unterwerfer und der Innewohnende in uns, im Geiste schon jetzt, ist Gott in uns und wir sind in Gott. Ist der Herr Jesus in uns und wir sind in Christo. Ist der Geist in uns und wir wandeln und leben im Geist. Im Geiste schon jetzt. Aber wenn die Vollendung kommen wird, wenn du nicht mehr diesen Niedrigkeitsleib an dir zu tragen brauchst, voll Elend und Not und Jammer und Kummer und all das Beschwerden, wer weiß was allem, sondern wenn du einen Auferstehungsleib hast in einer Schönheit, in einem Glanz, in einer Würde, der nie ermüdet.